Deutschlandfunk, das Kulturgespräch. Heute Medienquartett.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 20 Uhr, die Nachrichten. Der Fahrplan für die Rettung der griechischen Staatsfinanzen steht.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die deutsche Politik streitet darüber, wie mit dem griechischen Antrag auf milliardenschwere Finanzhilfen umgegangen werden soll.
Es ist 18.45 Uhr, hier sind die Nachrichten bei RTL. Deutsche Hilfe im Eilverfahren. Auch die SPD will jetzt dafür stimmen, dass schnell Milliardenkredite an Griechenland fließen können.
Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Wie viel Geld braucht Griechenland?
Tja, das kommt uns täglich aus dem Fernsehgerät nach Hause. Fühlen Sie sich eigentlich hinreichend informiert? Geben Fernsehnachrichtensendungen, zum Beispiel in der akuten Finanz- und Wirtschaftskrise, genügend Informationen über Hintergründe und Zusammenhänge? Herzlich willkommen zum Medienquartett mit der Frage, wie viel Journalismus braucht ein Leitmedium? Fernsehnachrichten zwischen Grundversorgung und Bildungsauftrag. Am Mikrofon Christian Flotho. Und live zugeschaltet aus Hamburg ist der heutigen Runde Siegfried Weichenberg. Er hat nicht nur an der Uni Hamburg den Lehrstuhl für Journalistik und Kommunikationswissenschaft inne. Er ist ja auch Fernsehzuschauer. Schönen guten Abend, Herr Weichenberg.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Nehmen wir das Beispiel Griechenland und die Finanzkrise. Haben Sie sich durch die Nachrichtensendungen hinreichend informiert gefühlt?
Das ist schwer zu beurteilen. Man ist einerseits im Moment, wo man was guckt, schon informiert oder hat zumindest das Gefühl. Dann bekommt man andere Informationen und ist irritiert. Natürlich ist der Vorgang ja auch kompliziert. Und dann spielt natürlich auch eine Rolle, dass unsere Bundeskanzlerin ja auch nicht so ganz nach der reinen Lehre informiert hat. Sie hat ja im Grunde genommen zwei Geschichten erzählt in letzter Zeit. Das hat also alles mit zur Irritation beigetragen. Und wenn man dann noch Bild-Zeitung gelesen hat, dann war man endgültig irritiert. Also das ergibt ein insgesamt uneinheitliches Bild. Das Fernsehen, soweit ich das verfolgt habe, hat das gemacht, was es kann. Es hat aktuell berichtet, es hat professionell berichtet. In Nachrichtensendungen wird natürlich nicht viel Hintergrund geliefert. Das müsste man dann in Dokumentationen oder in Magazinsendungen abarbeiten. Also alles zusammengenommen ist der Eindruck, den ich gewonnen habe, so negativ nicht.
Gibt es zur inhaltlichen Lage der Fernsehnachrichtensendung einen Befund aus der Wissenschaft?
Ja, jetzt nicht zu dem aktuellen
das nehmen wir nur als
Vorgang,
Beispiel.
Aber es hat ja eine ganze Reihe von Studien etwa auch zur Tagesschau gegeben, also zu der Frage, was bleibt da hängen. Die Befunde sind nicht so schrecklich aufmunternd. Also ein relativ großer Teil von Fernsehzuschauern behält nicht sehr viel von dem, was da angeboten worden ist. Verständlichkeit ist ein großes Problem. Man muss aber auf der anderen Seite natürlich auch eines sehen. Die Tagesschau hat einen Marktanteil von ungefähr einem Drittel. Das heißt, sie erreicht ein sehr, sehr heterogenes Publikum. Und dieses Publikum sozusagen mit denselben Botschaften zu bedienen, ist professionell natürlich jeden Tag eine sehr große Herausforderung.
Wir haben sicherlich Gelegenheit, das noch im weiteren Verlauf der Sendung zu vertiefen. Jetzt begrüße ich zunächst einmal hier im Studio in Köln vom Deutschlandfunk Tissi Bohns. Sie ist leitende Redakteurin vom Tagesspiegel in Berlin, ständiges Mitglied der Runde. Frau Bohns, ist aus Ihrer Sicht als Zeitungsjournalistin und ebenfalls ja auch Fernsehzuschauerin in den Nachrichtensendungen und Magazinen des Fernsehens genug Journalismus drin?
Auffällig wird es einem ja immer, wenn man, wozu viel Gelegenheit besteht, mal beim Zeppen in so eine alte Tagesschau reingerät aus den 70er oder 80er Jahren. Und es ist schon erstaunlich, wie frappierend unterschiedlich das Tempo, die Verweildauer bei einem Thema und der Erklärehrgeiz der entsprechenden Sendungen ist. Also ich finde, man kann nicht leugnen, dass das Fernsehen sehr viel schneller geworden ist, wie alles. Ich will es ihm auch gar nicht vorwerfen, das ist der Takt unserer Zeit. Es ist aber auch offensichtlich so, dass das Bild doch sehr viel mehr die Sendung steuert, als das früher der Fall war, als man sich die Zeit genommen hat, doch mit dem Wort und den Erklärungen sehr viel zu bestreiten. Das ist natürlich ein Grunddilemma des Fernsehens. Das ist ein Bildmedium. Nachrichten können aber nun mal ohne Worte und Erklärungen und Zusammenhang und Kontext nicht leben. Ich finde schon, dass mehr journalistischer Ehrgeiz den Fernsehnachrichten guttun würde. Völlig auffällig finde ich das immer, wenn eine Meldung aus einem wirklich bewegenden Thema wie dem schon angesprochenen Griechenland oder Finanzkrise kommt. Man erfährt die oberflächlichen Tatbestände und dann kommt diese für mich immer tödliche Bemerkung: Wenn Sie mehr wissen wollen, können Sie nachsehen auf www.heute.de. Das ist so ein bisschen Verzicht auf journalistischen Ehrgeiz. Man vertagt das dahin, wo man gar nicht weiß, ob der Zuschauer da überhaupt jemals hingeht, um zu gucken.
Ja, wir haben heute Abend die Chance, mit dem Verantwortlichen von den Sendungen zu sprechen, die jetzt viel auch angetextet wurden, Tagesschau, Tagesthemen, ebenfalls aus Hamburg, nämlich live zugeschaltet ist Dr. Kai Gnifke. Seit 2006 ist er erster Chefredakteur ARD aktuell und damit Chef von Tagesschau und Tagesthemen. Schönen guten Abend, Herr Dr. Gnifke.
Schönen guten Abend.
Womit machen Sie denn, wenn wir jetzt mal ganz aktuell sind, in etwa 40 Minuten in der Tagesschau wohl auf?
Also das ist heute ziemlich alternativlos. Natürlich machen wir mit der Verabschiedung des Gesetzes für die Griechenlandhilfe auf. Es sei denn, in den nächsten 40 Minuten tritt noch der amerikanische Präsident oder die Bundeskanzlerin zurück.
Was abzuwarten bleibt. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken, die letzten Wochen. Wir haben als Beispiel mal herangezogen für das Thema heute Abend Griechenland, EU, die Rolle Deutschlands. Sind Sie der Auffassung, Sie haben umfassend genug berichtet?
Schwierig immer zu sagen, ob es genug ist. Natürlich könnte man immer sehr viel mehr machen, sehr viel journalistischen Ehrgeiz, wie Sie vorhin gesagt haben, entwickeln, um noch mehr zu erklären. Auf der anderen Seite gibt es so viele Dinge auf der Welt, die auch berichtet werden müssen, meiner Meinung nach. Wir müssen berichten über die Steuerschätzung, über die Wahlen in Großbritannien, über eine neue Ausstellung, über die Topografie des Terrors, über das neue Aufgebot der Fußballnationalmannschaft. Das gehört auch alles in eine Nachrichtensendung. Und insofern glaube ich, ja, wir haben die richtige Auswahl getroffen, die richtige Gewichtung vorgenommen und in dem Maße, in dem wir es in 15 Minuten am Abend können, umfassend die Menschen informiert.
Sie versuchen möglichst viel dort in diesen 15 Minuten abzubilden, wissen aber, dass Sie nicht alles abbilden können, dass es immer eine Auswahl bleibt. Das hat ja so eine tragische Grundbefindlichkeit schon in der Ausgangssituation dann. Oder fast etwas Kafkaeskes. Sie versuchen, aber wissen, dass es ja gar nicht geht. Wir können doch jeden Tag aus allen möglichen anderen Medien aktuelle Entwicklungen auch bekommen als Normalzuschauer oder als Normalkonsument. Ist das nicht eine Möglichkeit, sich auch ganz anders zu entscheiden und zu sagen, ich mache weniger, dafür aber mehr Tiefe? Ist das nicht an der Zeit, in einem Informationszeitalter auch anders zu denken, Nachrichten auch anders zu denken?
Nein, ich glaube, das Auswählen ist unser Job, das ist Journalismus. Und genauso wie wir eben nur 15 Minuten haben für unsere Nachrichten, hat Frau Bruns im Tagesspiegel eben ihre, ich weiß nicht, 120 Zeilen für ein bestimmtes Thema und hätte darüber hinaus auch viel mehr noch ihren Lesern mitzuteilen. Das ist das Los, was wir Journalisten, glaube ich, jeden Tag haben. Damit kann ich sehr gut leben. Natürlich versuchen wir, eine Balance zu halten. Auf der einen Seite genug in die Tiefe zu gehen, auf der anderen Seite die Menschen wirklich fit zu machen, auch für den nächsten Tag in Sachen Information, damit sie das wissen, was sie wissen müssen, um wirklich im Gespräch, beim Mittagessen, in der Frühstückspause, in der U-Bahn mit den Menschen zu bestehen und letzten Endes auch eine verantwortliche Entscheidung bei Wahlen oder generell bei ihrer politischen Urteilsbildung zu treffen. Das ist, glaube ich, das, was wir jeden Tag vornehmen müssen.
Sie haben eben für die Tagesschau gesagt, es ist alternativlos. Heute Abend wird das Thema sein. Da kann gar nichts anders laufen. Wenn wir mal den Samstag vor einer Woche nehmen, da war Griechenland schon sehr aktuell und also virulentes Thema. Da haben Sie in den Tagesthemen sich entschieden, doch ganz groß auf Platz 1 zu fahren, die Anti-Atomkraft-Diskussion. Wie kommt eine solche Entscheidung zustande bei Ihnen?
Na, die Tagesthemen sind ein Magazinformat. Und so wie auch im Printbereich ein Magazin nicht immer das Wichtigste der Woche vorne auf dem Titel hat, so handhaben wir das bei den Tagesthemen auch. Und so kann eben ein Tag auch mal beginnen mit dem Thema Anti-Atomkraft-Bewegung, wobei ich an dem Tag sehr gut mit dieser Entscheidung leben kann. Das ist ein sehr relevantes Thema. Es hat sehr, sehr viele Menschen auf die Straßen gebracht. Insofern würde ich das nachdrücklich verteidigen, dass wir so aufgemacht haben. Aber nochmal, ein Nachrichtenmagazin folgt anderen Gesetzen und arbeitet nicht wie eine Tagesschau. Da gehen wir sturheil nach der Relevanz. Was ist heute das Wichtigste? Dann wäre es wahrscheinlich an dem Tag auch eher Griechenland gewesen.
Wir wollen heute Abend ruhig den Kreis auch erweitern, also auch die Magazine mit einbeziehen, denn da haben Sie ja die Chance zur Vertiefung und für Hintergründe.
Ja, aber das tun wir dann auch.
Mhm. Zu Gast heute Abend ist auch der Medienjournalist Andreas Stopp vom Deutschlandfunk. Er ist verantwortlicher Redakteur unter anderem der Reihe Markt und Medien, Samstag 17.05 Uhr, also morgen auch wieder. Herr Stopp, wenn Stefan Lebert im Februar des vergangenen Jahres in einem großen Rundumschlag zum Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schreibt, niemand, der an Bildung denkt, kommt noch auf die ARD oder das ZDF, dann ist das bitter und provokant. Inwiefern trifft das Ihrer Beobachtung nach unter Umständen auch auf Nachrichtensendungen und Magazine ausdrücklich eingenommen zu?
Also aus meiner Perspektive muss ich schon sagen, ist das schlichte Unsinn. Ich meine, auf was soll man denn sonst kommen, wenn man an Bildung denkt? Der Umkehrschluss würde ja heißen, wenn man an Bildung denkt, dann kommt man auf ProSieben. Das kann ja irgendwie auch nicht hingehen und stimmen. Also ich sehe das in keinem Falle so schwarz, wie Lebert das da formuliert hat. Er meint es natürlich ein bisschen in einer guten Absicht. Ich will ihm das mal so unterstellen, dass die Bemühungen von ARD und ZDF in dieser Hinsicht halt immer wieder frisch gehalten werden. Ich glaube zum Beispiel auch gerade, was Sie Herrn Knifke gefragt haben, wäre da letzte Woche diese Anti-Atomkraft-Geschichte nicht drin gewesen. Dann hätte zum Beispiel Herr Lebert wahrscheinlich auch sehr gerne gesagt, na, wo war denn das Thema? Ihr macht ja nur Mainstream. Ich habe den Eindruck, gerade die Öffentlich-Rechtlichen finden sich da in einer Zwickmühle zwischen dem Vorwurf, ihr seid zu kompliziert, zu vielschichtig und auf der anderen Seite, ihr seid zu oberflächlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vor den Fernsehkollegen bei ARD und ZDF da großen Respekt, wie die das immer wieder hinbekommen. Und wenn man auch aus der Innensicht weiß, wie da gerungen wird um die Themen und um die Aufbereitung der Themen und um die Positionierung über den Tag, dann kann ich nur sagen, naja, also wo soll denn, dieser Begriff Bildung ist ja sehr allgemein, aber das, was Lebert damit meint, wo soll denn das stattfinden als da. Dass die Menge immer größer wird und sie auch immer schwieriger wird zu handeln, das dürfte klar sein. Aber die Bemühungen sind durchaus akzeptabel.
Frau Bruns?
Wir befinden uns ja jetzt in einer politisch merkwürdigen Situation. Diese Griechenlandhilfe ist jetzt beschlossen, ist diskutiert worden. Und wenn wir ehrlich sind, stehen wir doch vor einer sehr frappierenden Tatsache. Seit der Finanzkrise vom September 2008 sind keine 2 Jahre vergangen. Wir haben wirklich eine Weltkatastrophe erlebt und stellen heute fest, dass eigentlich nichts Wirksames passiert ist, um die Finanzmärkte am weiteren Treiben zu hindern.
Ist diese Frage eigentlich journalistisch gestellt worden? Herr Dr. Knifke, ist Ihnen das in Fernsehen?
Ja, das wäre, wollte ich noch dazu sagen, es wäre jetzt natürlich absolut ungerecht, das den Fernsehnachrichten allein vorzuhalten. Genau. Es ist aber auch nicht treffend, es allein der Politik zuzuschieben. Die Medien hätten ja in dieser Zeit auch die Aufgabe gehabt, sehr hartnäckig und sehr kritisch immer wieder zu fragen, was macht ihr denn nun? Und warum macht ihr das und das nicht, was vorgeschlagen ist? Und ich glaube, dass wir auf diese tiefen Fragen, ich möchte jetzt mal dann doch unsere ganze Branche ruhig nennen, nicht nur etwa die Fernsehnachrichten, dass wir auf diese tiefen Fragen so selten kommen, dafür aber immer dazu neigen, die Alltagsfragen, die täglichen Fragen, die schnellen Fragen zu stellen, damit wir weiterkommen in diesem schwer durchschaubaren Geschäft. Das hat schon was damit zu tun, dass wir insgesamt und Fernsehnachrichten auch über zu geringe Fähigkeiten verfügen, diese überkomplexe Welt mit wirklichen harten Fragen zu durchdringen und unsere öffentliche Rolle so zu spielen, wie es angemessen wäre.
Ich vermute, Hamburg wird sich melden.
Ja, ich will mich da gar nicht...
Dr. Knifke, erster Chefredakteur ARD aktuell.
Genau, ich will mich da gar nicht rausstehlen. Natürlich riecht das immer bei uns ein bisschen nach Instantware und kleinen Häppchen, aber das ist das Wesen natürlich auch von Nachrichten und gerade von der kurzen, knackigen Form von Nachrichten in 15 Minuten versuchen, den Tag abzubilden. Dass man nicht in die Tiefe kommt, dass man die Nachfrage, auch nochmal das Nachhalten von Themen, dass man das nicht hinreichend schafft, das ist etwas, ein gewisser Grad der Frustrierung mit dem man leben muss. Nichtsdestotrotz habe ich da auch da ein gutes Gewissen. Also wenn ich mir gerade unsere gestrige Sendung angucke, wir haben sehr breit abgebildet die Diskussion im Bundestag und da ist genau diese Frage thematisiert worden, nämlich die Frage, müssen nicht auch an Hilfspaketen, müssen nicht auch an den Rettungen der Finanzmärkte sich genau die Akteure beteiligen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass es zu dieser Situation gekommen ist. Also das kommt in unseren Sendungen vor, aber natürlich bilden wir das sehr stark ab, wie der Politikbetrieb es reflektiert. Das kritische Nachhalten von Themen ist nice to have, sage ich mal. ist im Alltagsgeschäft schwer leistbar. Da, glaube ich, muss man ein bisschen gucken auf das Gesamtpaket, was zum Beispiel ein System wie die ARD anbietet, mit Brennpunkten, mit Magazinsendungen, mit Wirtschaftssendungen und den Nachrichten zusammen. Da, glaube ich, das Gesamtpaket stimmt dann schon.
Guckt da der Journalistikprofessor Siegfried Weichenberg von der Uni Hamburg diesem Aspekt noch tiefer in den Hals?
Ja, ich wollte gerade schon anmerken, Frau Bruns hat ja das ganz große Fass aufgemacht, Journalismus insgesamt, Kritik am Journalismus insgesamt, und dahinter steckt vielleicht sogar auch der Aspekt, dass der Journalismus sich vielleicht sogar insgesamt in einer Krise befindet. Ich denke, dafür gibt es auch eine Reihe von guten Argumenten. Ich denke, es gibt auch eine Reihe von guten Argumenten dafür, die öffentlich-rechtlichen Anstalten zu kritisieren, dass sie auf der Basis dieser wunderbar bequemen Gebühren längst nicht alles das machen, was sie machen können. Eine andere Geschichte ist meines Erachtens, wenn wir jetzt speziell über Nachrichten reden, da finde ich dieses Argument schon zutreffend, dass da einfach ein bestimmter formaler Rahmen vorgegeben ist. Da ist für mich eigentlich so ganz erstaunlich, wie sich die Tagesschau gehalten hat in diesem sich ja sehr stark ändernden Medienumfeld. Also jeden Abend ungefähr 10 Millionen Zuschauer zu erreichen zu einer bestimmten Sendezeit, also sowas wie ein sozialer Zeitgeber zu sein, das finde ich aller Ehren wert. Was Kritik am Journalismus generell und von mir aus auch am Fernsehjournalismus angeht, da würde ich vor allen Dingen auf einen Aspekt hinweisen wollen, das ist der der fehlenden Nachhaltigkeit. Das habe ich, da stimme ich Frau Bruns völlig zu, auch vermisst, nachdem diese globale Finanzkrise sich ja im Grunde genommen in Teilen als wirklich als GAU des Journalismus erwiesen hat. Ich sage nur Frühwarnsystem. Also im Grunde genommen hat der Mainstream im Journalismus, finde ich, bis zu einem gewissen Grade versagt, was Warnungen vor dieser Entwicklung angeht. Und daraus hat man nur begrenzt gelernt. Also man wird sicherlich eine ganze Reihe von Beispielen finden von gutem, nachhaltigen Journalismus in den letzten Jahren. Aber es liegt natürlich ein bisschen quer zu diesem schnelllebigen Journalismus, diese Fragen immer wieder zu stellen, wenn man sie nicht in einer bestimmten Weise verpacken kann, wenn man das nicht personalisieren kann, wenn es da nicht einen aktuellen Konflikt gibt. Also hier reden wir im Grunde genommen über ein strukturelles Problem des Journalismus und vielleicht sogar auch speziell des Fernsehjournalismus.
Nochmal Kopfnicken bei Tissi Bruns, aber auch Kopfnicken bei Andreas Stopp. Aber Tissi Bruns vielleicht
zumindest. Also ich spreche natürlich immer mit einem kleinen schlechten Gewissen als Printfrau, weil ich weiß, wo unsere Fehler auch liegen, und wir reden jetzt übers Fernsehen. Also nochmal ausdrücklich, ich will das nicht allein dem Fernsehen anlasten, aber doch auch. Denn diese Finanzkrise wäre schon ein Anlass gewesen, ob dieses Tempo, diese Schnelligkeit, dieses Durchlaufen durch alles, ob das nicht auch was allein stilistisch und strukturell damit zu tun hat, dass wir auf die hartnäckigen Ceterum censeo-Fragen nicht gekommen sind. Wir müssen uns doch ehrlich eingestehen, und da hat das Fernsehen, auch das Öffentlich-Rechtliche, einen großen Anteil, dass wir einen Wahlkampf nach dieser Finanzkrise gehabt haben, in der die Politik der Frage vollkommen entwischen konnte. Was machen Sie denn nun, damit sowas nicht wieder passiert? Und kaum ist die Bundestagswahl vorbei, haben wir die Griechenland-Krise. Da ist doch irgendwas nicht richtig, da füllen wir doch unsere öffentliche Rolle, und da füllt das Fernsehen seine öffentlich-rechtliche Rolle auch nicht adäquat aus. Ich habe kein Rezept, nicht die Therapie, das hat natürlich niemand. Aber dass wir uns diese Fragen sehr ernst stellen und auch dabei überprüfen, ob das was mit dem Tempo zu tun hat, mit der Reihenfolge der Informationen, mit der Vertiefung oder Nicht-Vertiefung, mit dem doch zu starken Personalisierungstrend, den wir überall haben. Wer hat die Fragen gestellt? Wir nicht. Und ich finde, diese Fragen müssen sich auch die Fernsehnachrichten stellen.
Andreas Stopp aus der Sicht des Medienfachjournalisten.
Also da gebe ich Ihnen schon zum Großteil recht, Frau Bruns. Das ist schon wichtig. Wer stellt die richtigen Fragen? Sie haben es gerade ja gesagt. Wer stellt die harten Fragen vor allen Dingen? Da ärgert mich manchmal beim ZDF mehr als bei der ARD, dass teilweise die Fragen der Moderatoren länger dauern, als die Zeit dann da ist für den Entsprechenden, der gefragt ist, eine Antwort zu geben. Das müsste nicht sein, und da ließe sich sicherlich vieles verbessern. Aber das Problem ist wirklich ein strukturelles. Wir erwarten eigentlich von einem Medium und dann auch noch von einer Sendung ziemlich alles. Und das ist etwas, was nicht mehr funktioniert, glaube ich. Sie haben es ja auch gerade gesagt. Dieser Verweis dann ist ja eigentlich so ein Hilfeschrei dann letztendlich, dass man sagt, wir können nicht die gesamten Informationen verpacken. Wir können euch nicht die ganzen Erklärungen liefern. Bitte lest nach oder schaut nochmal nach oder hört nochmal nach. Und das scheint mir das Problem zu sein. Wir versuchen den Zuschauer wegzulenken vom eigentlichen Medium, weil die Fülle an Stoff einfach zu groß ist und weil es wahrscheinlich offenbar auch nicht mehr so leicht erklärbar ist.
Kommen wir doch mal zu einem aktuellen Aspekt noch. Wie ist die vorige Finanzkrise eigentlich journalistisch begleitet worden. Das hat eine Studie der Otto Brenner Stiftung herauszufinden versucht, über deren Methodik sicherlich viel geredet werden kann. Die Einzelergebnisse mag man jetzt auch nicht vertiefen, aber es gab so 2, 3 Hinweise, die würde ich gerne einbringen. Zum Beispiel der Hinweis, dass Sachverhalte, wirtschaftsjournalistische Sachverhalte oder wirtschaftliche Sachverhalte journalistisch kaum erläutert werden. Zuschauern wird also ohne Rücksicht auf Vorwissen etwas vorgesetzt. Viele bleiben dann zwangsläufig auf der Strecke. Da würde ich gerne nach Hamburg fragen, ob da ein Problem gesehen wird. Und ich glaube, wir sollten da nicht so sehr auf eine Fernsehnachrichtensendung gehen, sondern auf ein Nachrichtenmagazin, was ja die Chance zu dieser Vertiefung bietet. Wie wird das in Hamburg gesehen? Dr. Knifke als verantwortlicher Tagesthemen, aber auch Professor Weichenberg.
Ja, also ich fange mal an, weil die Studie in Anführungszeichen der Otto Brenner Stiftung hat ja vor allen Dingen uns aufs Korn genommen.
Zeitungen und dpa auch.
Ja, aber da Sie sie ansprechen, die Studie, muss ich wirklich 2 Sätze dazu sagen. Sie ist methodisch so fragwürdig, dass ich mich da ungerne drauf beziehe. Einfach zum Beispiel, man hat einige Tage ausgewählt, Tagesschau-Ausgaben, hat die ausgewertet und hat gesagt, ja, die haben ja nie erklärt, was sind denn Leerverkäufe. Man hätte nur 2, 3 Tage davor sich angucken müssen und da war ein ausführliches Erklärstück drin, was Leerverkäufe sind. Deshalb tue ich mich mit der Studie extrem schwer. Da sind noch andere Dinge drin, die ich aufführen möchte. Aber ich will mich auch da überhaupt nicht aus der Gesamtverantwortung stellen. Ich teile das, was auch Frau Bruns sagt. Der gesamte Journalismus hat meines Erachtens in der Frühphase die Finanzkrise verschlafen. Wir haben im Ende 2007, im Frühjahr 2008 spätestens, lag alles auf dem Tisch, wie ein aufgeschlagenes Buch. Und wir haben noch fast bis in den Herbst gebraucht, bis wir verstanden haben, dass es lichterloh brennt. Da muss ich sagen, so eine Diskussion, die wäre wichtig zu führen, wie es dazu kommen kann, wie es auch mit der Kompetenz, mit dem Durchschauen, das sage ich wirklich selbstkritisch, auch in unserer Redaktion, mit dem Durchschauen der Finanzmarktmechanismen bestellt ist. Das ist schwierig. Wir haben Wirtschaftsfachredaktionen in der ARD mit hochkarätigen Journalisten. Die müssen wir stärker anzapfen. Deren Know-how müssen wir noch stärker anzapfen, als wir es bisher getan haben, damit uns sowas nicht nochmal passiert. Und insofern finde ich ehrlich gesagt, dass wir jetzt gerade im Zusammenhang mit der Griechenland-Krise besser aussehen als in der Frühphase der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008.
Herr Dr. Knifke, das ist ja eine sehr weiterführende Überlegung, eigentlich eine Selbstkritik. Und wir haben diese Otto-Brenner-Stiftung, die Studie brauchen wir nicht zu vertiefen. Es gibt nur vielleicht 2, 3 Sätze da zu benutzen und zu fragen, ob es Hinweise sind. Und Sie haben einen Hinweis jetzt eben aufgegriffen. Und deshalb an Professor Weichenberg, also an den Professor Kommunikationswissenschaft und Journalistik, die Frage, wenn dort genannt wird, dass das direkte Börsengeschehen mehr bei den wirtschaftsjournalistischen Aspekten im Vordergrund steht, als ein Punkt, als Hinweis. Wenn auffällig immer wieder gleiche Fachleute gefragt werden, sind das Hinweise, die man da auch aus der Wissenschaft, wenn man da zählt und Empirie betreibt, auch geben kann?
Ja, ich denke, dass ganz wichtig ist, in dem Zusammenhang zunächst darauf hinzuweisen, also auch eine womöglich methodisch problematische Studie kann eine Reihe von wertvollen Hinweisen liefern. Und ich denke, ein Hinweis, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist wirklich wertvoll. Der betrifft die Börsenberichterstattung. Die ärgert mich eigentlich seit Jahren. Ich halte also gerade das, was die ARD da auch kurz vor der Tagesschau macht, das ist eigentlich eine Sendung für Aktienbesitzer. Und insgesamt bei der Berichterstattung, bei der Wirtschaftsberichterstattung, das zeigt eigentlich auch die Beschäftigung so unter Verständlichkeitsaspekten mit diesem Bereich, wird viel zu wenig Wert auf Erklärung gelegt. Also das ist natürlich ein Kompetenzproblem. Ich will gar nicht unterstellen, dass die Wirtschaftsjournalistinnen und Journalisten da selbst nicht so genau Bescheid wissen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, sie geben sich auch nicht allzu viel Mühe, Wirtschaftsleihen, Wirtschaft zu erklären. Das ist natürlich ein schwieriges Geschäft, aber ich glaube, da könnte man wirklich mehr Gedanken drauf verwenden, dass man das macht. Dass das eine zunehmend wichtigere Geschichte ist, haben wir eigentlich jetzt in diesem Jahrtausendjahr jedes Jahr erlebt. Der Zusammenbruch der New Economy und dann die Jahre danach und das, was gerade auch schon angesprochen ist, im Grunde genommen ein Verschlafen der globalen Finanzkrise und anschließend auch kein richtig gutes Erklären dessen, was da eigentlich passiert. Was Tissi Bruns vorhin angesprochen hat, Ich will das nochmal wiederholen. Das hat mich auch die ganze Zeit bewegt. Also wir haben ja eine richtige Katastrophe erlebt vor 2 Jahren und das ist dann irgendwann auch so dargestellt worden. Aber danach sind wir in einer gewissen Weise wieder zur Tagesordnung übergegangen und die wirklichen Zusammenhänge, die uns jetzt im Fall Griechenland wieder auf den Tisch kommen, die sind nicht hinreichend erklärt worden. Also ich glaube, da gibt es in der Tat einen Nachholbedarf. Den kann allerdings nochmal gesagt sicherlich nicht eine Nachrichtensendung stillen.
Andreas Stopp. Das wollte ich gerade fragen. Herr Weichenberg, halten Sie das denn tatsächlich für erklärbar, eben in einer Nachrichtensendung? Denn das haben Sie ja gerade gefordert. Sie sagen, wir müssen da die Erklärungen haben, wie das mit der Börse wirklich funktioniert. Überfordern wir da nicht eine Nachrichtensendung, von der in erster Linie erwartet wird, dass sie à jour ist, mir also das erklärt, was heute stattgefunden hat? Können wir wirklich fordern, dass in einer Viertelstunde so weit in die Tiefe gegangen wird, dass da auch die Hintergründe erläutert werden?
Also ich meine ja jetzt nicht die Tagesschau, ich meine nicht diese Nachrichtensendung, sondern ich habe ganz bewusst also diese Vorabsendung, diese Schalte etwa nach Frankfurt gemeint. Diese Sendung kann ich eigentlich nicht so richtig als Nachrichtensendung bezeichnen.
Also Heute-Journal oder Tagesthemen oder so, die Nachrichtenmagazine meinen Sie jetzt auch eher dann?
Ja, ich meine auch ganz bewusst diese speziellen Börsen.
Die
Spezialschalte, ja. Die da gemacht wird. Also es ist ja auch sehr stark personalisiert, also zu Zeiten von Frank Lehmann war das vielleicht noch ein bisschen stärker. Der versuchte mit blumigem Vokabular das ein bisschen verständlicher zu machen. Dennoch glaube ich, sind diese Angebote letztlich wirklich, also ich habe es so zugespitzt gesagt, etwas für Aktienbesitzer und die haben im Grunde genommen nur einen begrenzten Informationsswert.
Also da gibt es Nachbesserungsmöglichkeiten.
Alle in dieser Runde haben jetzt im Grunde genommen gesagt, eingeräumt, dass unsere Branche ihrer öffentlichen Rolle, nämlich den Mächtigen auf die Finger zu gucken, im Fall der Finanzkrise nicht nachgekommen ist. Wir haben sie verschlafen und wir haben sie hinterher nicht richtig erklärt. Ich würde hinzufügen, wir sind dann auch ganz schön schnell zur Tagesordnung des Alltags übergegangen. Und wir müssen uns doch die Frage stellen, warum das so ist. Und wir müssen die Frage, die kann man nicht aus 15 Minuten Tagesschau beantworten. Die werden natürlich weiterhin die Nachrichten bringen, so wie sie gebracht werden müssen und wie Herr Knifke sie für heute Abend auch vollkommen korrekt vorgestellt hat. Aber ob wir nicht Teil eines politischen Zeitgeistes gewesen sind, der uns ja immer erzählt hat, es gibt eigentlich gar keine Alternative zu diesem und jenem, also vor allem zur weiteren Deregulierung der Märkte und der neuen Freiheit der globalisierten Finanzmärkte und das mit agiert haben, das wäre ja mal doch eine Frage und ich würde sie leider mit Ja beantworten und dann hat sie Konsequenzen, die weit über die Frage hinausgeht, wie man Nachrichten aufbaut. Dann steht auch die Frage, wie inszeniert man sie? Ich bin auch eine richtige erbitterte Gegnerin dieser Börsenschalte nach Frankfurt, weil aus dieser Börsenschalte dieser Zeitgeist unaufhörlich und ununterbrochen zu mir gesprochen hat und nicht endet, damit zu sprechen. Also es ist sozusagen die symbolische Macht des Geldes wird erst mehr vor das Ganze gestellt, was dann in den Nachrichten stattfindet.
Ich glaube, Dr. Knifke wollte noch darauf etwas antworten. Der erste Chefredakteur ARD aktuell, bitte.
Also da müssen wir uns dann auch mal entscheiden, was wir haben wollen. Sagen wir haben nicht hinreichend die Finanzmärkte analysiert und beleuchtet, dann kann man nur die Konsequenz daraus ziehen, dies mehr zu tun. Dies tun wir mit einer täglichen Schalte zur Börse.
Aber es da ist erklären ja nicht, Sie doch die Finanzmärkte nicht.
Aber es ist doch nicht, wir erklären schon die Zusammenhänge. Es ist ja nicht so, dass da irgendwelche Hasardeure stehen, die irgendwelche hochspekulativen Papiere den Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen, sondern es sind Menschen, die mit Sachverstand den Leuten erklären, wie die Mechanismen an der Börse funktionieren. Das halte ich schon mal für ganz wichtig. Wenn ich mir jeden Tag angucke, wenn unser Kollege Michael Best versucht, wirtschaftliche Zusammenhänge, soweit sie an den Finanzmärkten spielen, zu erklären, muss ich ehrlich gesagt sagen, ziehe ich da einen sehr großen Gewinn draus. Das ist immer noch so ein Klischee, dass Börsenberichterstattung immer noch irgendwas nur für Anleger wäre. Das, was in den Börsen passiert, ist für jeden, der eine Lebensversicherung hat, und das sind, weiß Gott, viele, von allergrößter Bedeutung. Da hängt die Alterssicherung für Millionen von Menschen dran. Also insofern würde ich das nachhaltig verteidigen. Man muss es halt nur wirklich vernünftig angehen und versuchen, Zusammenhänge zu erklären. Vielleicht haben wir da noch Optimierungsmöglichkeiten. Aber einfach zu sagen, nee, jetzt lassen wir das auch noch, Damit kommt man dann auch nicht weiter.
Ich würde gerne den Blick noch ein bisschen erweitern. Wir haben auf der einen Seite die öffentlich-rechtlichen Formate, aber es gibt natürlich auch die privaten Anbieter, die ihrerseits zumindest teilweise bis überwiegend Vollprogramme veranstalten und dann auch verpflichtet sind, Nachrichtenformate vorzuhalten. Werden die eigentlich ihrer Informationspflicht in dem Zusammenhang gerecht? Können die irgendetwas zwischen Information, Hintergrund und Bildungsauftrag überhaupt einlösen? Immerhin gibt es ein Positionspapier der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, die klar sagen, also wenn Sie auf die Entwicklung im Radio schauen, wie es dort ist mit Nachrichten, dann gibt es den Anlass, die Entwicklung der Inhalte besonders zu beachten. Ich zitiere das mal. Sie zeigt nämlich, dass durch Sparmaßnahmen auch ohne Reduzierung der Umfänge die eigenständige publizistische Leistung praktisch verschwinden kann. Professor Weichenberg, wie sehen Sie denn dort die Situation?
Ja, ich denke, man muss, was die Privaten angeht, natürlich differenzieren. Also zum einen natürlich von der Funktion her unterscheiden. Und dann gibt es dort natürlich auch ein riesiges Spektrum sehr unterschiedlicher Angebote. Ich glaube, was den privaten Hörfunk angeht, da ist die Lage zum Teil ziemlich traurig, was die Informationsangebote und auch die Qualität angeht. Beim privaten Fernsehen ist es natürlich so, die legen natürlich andere Schwerpunkte als etwa die Tagesschau. RTL liefert sich ja quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit heute, was die Marktanteile angeht, setzt sehr viel stärker auf unterhaltende Elemente. Da müsste man also eigentlich über Informationsauftrag und über die Frage, was ist da Information, was ist was anderes, diskutieren. Die Heute-Sendung, die wir ja schon erwähnt haben, hat ja im Grunde genommen auch ein bisschen versucht, in diese Richtung zu gehen. Ob das eine erfolgversprechende Geschichte ist, also auf dem Wege diesen Vorwurf der Konvergenz zu bestätigen, darüber könnte man sehr diskutieren. Was die anderen privaten Fernsehsender angeht, die spielen natürlich alleine von den Marktanteilen her im Grunde genommen nur eine periphere Bedeutung. Gerade Sat.1 hat ja eine ganze Reihe von Versuchen gemacht, hier ein Bein auf den Boden zu bekommen. Die sind im Grunde genommen alle gescheitert. Also wir reden gerade im Bereich der Information durch Nachrichtensendungen schon nach wie vor über einen vergleichsweise starken Auftritt der Öffentlich-Rechtlichen.
Genau, und das denke ich, sollte der öffentlich-rechtliche Bereich sollte das auch nutzen und weiterhin ausbauen. Also es scheint ja doch so zu sein, dass man mit dem Nachrichtenbusiness kaum Geld verdienen kann oder nur am Rande. Und da denke ich, wenn wir das schon so geordnet haben in einem dualen System, dass da eine große Stärke ist für die Öffentlich-Rechtlichen, das muss man herauskehren, das muss man auch kultivieren weiterhin. Und die Wurzeln und die Anlagen sind ja alle da.
Die Otto-Brenner-Studie, die wir jetzt in den Einzelergebnissen hier nicht benutzen wollen, eben weil es auch eine ganze Reihe von Problemen gibt, hat trotzdem eine Frage aufgeworfen, die würde ich gerne in die Runde hineingeben noch. Nämlich, hat das heutige journalistische System überhaupt die Arbeits- und Produktionsbedingungen, die es benötigt, um seinen Aufgaben nachzukommen? Herr Dr. Knifke, wenn wir nochmal auf den Wirtschaftsjournalismus gehen, so ein bisschen klang ja das auch bei Ihnen als Frage an. Ist das da ausreichend, muss da etwas nachgebessert werden oder habe ich das falsch verstanden?
Ich glaube ja. Aha. Als nächstes Mal muss ich doch noch mal eins loswerden. Ich finde, dass diese Studie der Otto-Brenner-Stiftung, ich finde sie echt ärgerlich, weil sie einfach eine Diskussion erschwert, anstatt sie zu erleichtern. Mhm. Wer uns nämlich einfach so mit einer Polemik vorwirft, wir hätten miserablen Journalismus betrieben, und das tut diese Studie, der erschwert natürlich so eine Diskussion. Weil was werde ich tun mit so einem Vorwurf? Ich werde ihn natürlich mit Zähnen und Klauen bekämpfen. Wobei ich ja selbst sage, es lohnt doch mal, die Debatte zu führen.
Deshalb aber, auch nur die Frage jetzt rausgegriffen.
Genau. Das, ne?
Deshalb Nein. nur die Frage.
Mhm. Ich habe eben gesagt, ich finde, im Großen und Ganzen haben wir einen sehr ordentlichen Job gemacht, auch in der Finanzkrise. Da sind die Befunde schlichtweg falsch, die da zitiert werden. Aber ich finde, wir alle im deutschen Journalismus, und da meine ich auch die Printkollegen, da meine ich auch insbesondere die Wirtschaftstitel, haben, wie ich finde, viel zu spät die Zeichen erkannt. Ich sage nochmal, Ende 2007, Anfang 2008 lagen die Fakten auf dem Tisch. Da wussten wir, was auf uns zu, oder hätten es wissen können. Und da haben wir, glaube ich, alle im deutschen Journalismus ein bisschen geschlafen. Da beißt die Maus keinen Faden an. Die Arbeitsbedingungen sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den kann ich nur sprechen, insbesondere für die Tagesschau, noch vergleichsweise gut. Ich lebe hier in Hamburg in einer Printstadt. Ich weiß, wie es den Kollegen geht unter dem Kostendruck. Das ist nicht einfach. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, so wie die Otto-Brenner-Stiftung einfach nur sagt, jetzt müssen wir noch mehr Journalisten einstellen, dann wird alles gut. Das kann es ja auch nicht sein. Wir müssen es schaffen, die Kompetenz unserer Wirtschaftsredaktion noch stärker anzuzapfen, als wir es bisher getan haben. dann, glaube ich, haben wir sehr gute Bedingungen, um auch solche Krisen vernünftig den Menschen nahezubringen.
Also man muss natürlich schon sehen, dass sich Teile des Journalismus in einer sehr, sehr schwierigen Situation befinden. Und das gilt natürlich insbesondere für
den
Printjournalismus. Ja, der Printjournalismus hat ein Finanzierungsproblem. Das können wir gut erklären. Das hat natürlich ganz stark mit dem Internet zu tun, mit einer neuen Konkurrenzsituation zu tun. Und ich glaube, aus dieser zum Teil schwierigen Situation, also da sind ganze Anzeigenmärkte weggebrochen, da gibt es Probleme mit der Auflage, wird allerdings eine Konsequenz gezogen, die man so plakativ bezeichnen könnte als Selbstmord aus Angst vor dem Tode. Mhm. Also man reduziert die Ressourcen, liefert gerade das nicht, was wahrscheinlich in dieser Konkurrenzsituation geboten wäre, nämlich bessere Qualität und mehr Investition in das, was wir ja jetzt auch in dieser Sendung alle gefordert haben, mehr Hintergrund und mehr Analyse, reduziert wahrscheinlich in jeder Beziehung die Ansprüche und stützt sich mehr denn je auf Agenturen. Das ist der falsche Weg. Verglichen damit, und das muss man natürlich sagen, ist die Situation des öffentlich-rechtlichen Journalismus, wenn es da Klagen gibt, eine Klage auf sehr hohem Niveau. Also da sind natürlich die Voraussetzungen im Grunde genommen nicht gleichgewichtet.
Wir haben als ständiges Mitglied der Runde ja Tissi Bruns, eine leitende Printjournalistin.
Ich kann mich anschließen, dass es für Printjournalisten, aber nicht nur für die, eine wirkliche Ressourcenkrise gibt, einen Mangel an Zeit, einen Mangel an Geld, einen Mangel auch an Sicherheit, der ja auch dazu gehört, um solide arbeiten zu können. Das ist ganz offenkundig und deswegen finde ich, darf man auch den Öffentlich-Rechtlichen sagen, vielleicht habt ihr doch ein bisschen mehr und bessere Voraussetzungen für Selbstreflexion, die einem solchen Satz, wie Sie ihn, Herr Gnifke, eben gesagt haben, wir haben die Finanzkrise alle verschlafen, wirklich mal nachgehen kann. Die meisten meiner Kollegen haben dazu einfach nicht die Zeit, überhaupt sich diese Frage zu stellen. Das ist ein schlimmer Befund, aber deswegen, finde ich, darf man an die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren größeren und solideren Finanzgrundlagen und Sicherheiten doch mal die Frage stellen, ob da diese Reflexionen nicht stärker betrieben werden müssten. Und wenn wir nochmal auf den Wirtschaftsjournalismus kommen und wirklich die Frage stellen, warum haben Sie das denn verschlafen? Doch nicht mangels Qualifikation und Durchblick, sondern deswegen, weil der Wirtschaftsjournalismus, und ich will mich da überhaupt nicht ausschließen, Teil dieses Zeitgeistes war, der uns in einem großen Ideen-Mainstream in den Gesellschaften 20 Jahre lang eingeredet hat, nichts ist besser als die Regulierung und nichts regelt die Dinge besser als der Markt. Ich bin ganz sicher, dass viele normale Leute, unsere Leser und Zuhörer und Zuschauer, früher wussten, dass da was nicht stimmen kann, als die meisten professionellen Journalisten sich das einräumen wollten.
Aber das ist dann wahrscheinlich eher ein Gefühl gewesen oder ist es dann tatsächlich Wissen um Zusammenhänge?
Ein Momentum der Finanzkrise war doch, dass in dem, als es dann passiert war, wussten auf einmal alle, dass das ja nur schiefgehen konnte. Das ist doch ein psychologischer Effekt, den man überprüfen muss, den man sich hinterher stellen muss. Und natürlich ist ein Teil der Erklärung dafür, warum wir so schnell davon abgekommen sind, dass unser Verschlafen zu reflektieren, das innere Eingeständnis, dass wir Beteiligte waren.
Andrea Stopp. Frau Bruns, wir stellen uns doch in der journalistischen Debatte genau diesen Fragen. Was ist da passiert? Warum waren wir nicht rechtzeitig mit den richtigen Informationen am Markt? Ich habe so das Gefühl, wer weiß, was wir gerade jetzt im Moment verschlafen, wovon wir vielleicht in einem Jahr, wenn wir hier wieder sitzen, dann sagen, das hätte man damals eigentlich schon wissen müssen.
Da und haben
dann
Sie
ist
leider
wieder,
recht.
Ja, der Vorwurf wieder an die einzelnen Journalisten, die sagen, warum habt ihr es da nicht schon in den Tagesthemen im Heute-Journal genannt? Wir werden aus dieser Schleife auch nie herauskommen.
Lassen Sie uns noch mal, wenn ich noch einen Satz zu sagen darf. Ich glaube, wir müssen noch stärker uns Mühe geben, auch Zusammenhänge zu erkennen. Die Fakten an sich haben wir alle aufgereiht. Wir haben im Frühstadium erklärt, dass es in den USA diese Immobilienkrise gab. Dann haben wir plötzlich gemerkt, dass dort Kredite verschleudert wurden, wirklich an Menschen, von denen man genau wusste, die werden sie nie zurückzahlen können. Das wussten wir. Dann wussten wir irgendwann auch, dass diese faulen Kredite zu Paketen verpackt wurden und in alle Welt verkauft wurden. Auch das wussten wir. Nur diese Zusammenhänge haben wir irgendwie nicht richtig hergestellt, weil dann hätte man erkennen können, dass das irgendwann zu einem Riesencrash kommt.
Erklären, analysieren, Hintergründe. Ist das eine ständige Baustelle, an der kräftig nachgelegt werden muss? Wie würden Sie das sehen? Herr Gnifke, Herr Weichenberg.
Ja, so allgemein gesagt würden da sowieso alle zustimmen. Ich würde aber gerne in dem Zusammenhang nochmal auf ein strukturelles Problem aufmerksam machen. Das verlängert ein bisschen das, was Tissi Bruns gesagt hat. Wir haben ja damals wirklich erlebt, dass sich die Medien in so eine Art neoliberalen Rausch hineinbegeben haben im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2005. Und ich glaube, hier hat der Journalismus ein strukturelles Problem, was man so mit dem schönen Fremdwort Selbstreferenz beschreiben könnte. Medien beobachten Medien, Journalisten haben Journalisten als Freunde. Und da bildet sich so ein Mainstream und da ist es dann ganz schwer sozusagen mit klarem Blick auf die Verhältnisse zu gucken. Ich glaube, das ist damals wirklich der Fall gewesen. Der Journalismus hatte einen riesigen blinden Fleck. Ich finde völlig richtig das Gegenargument, man kann nicht wissen, was jetzt in einem Jahr ist und womöglich irrt man sich. Aber wenn man sozusagen gar nicht mehr neugierig ist, sondern sich auf das verlässt, was die anderen auch berichten, dann rennt man da tatsächlich in eine schwierige Situation hinein.
Das wäre also die falsche Nutzung eines Leitmediums.
Richtig, ja, diese Leitmediengeschichte ist sowieso etwas ganz Besonderes. Das haben wir bei unseren Untersuchungen immer festgestellt, in welch starkem Maße sich wirklich Medien und Journalisten auf andere Medien, auf andere Journalisten beziehen.
Lassen Sie mich zum Abschluss fragen, wenn Sie die Chance hätten, einen Tag die Themen für Heute Journal und Tagesthemen zu bestimmen, also für ausdrücklich jetzt Nachrichtenmagazine, keine kompakten Nachrichtensendungen, welches Thema würden Sie in diesen Tagen machen wollen? Herr Weischenberg.
Also ich weiß auf jeden Fall, welches Thema ich am Montag machen würde, nämlich Jürgen Rüttgers nach der Wahl. Wer hat ihn öffentlich vorgeführt? Ich denke, das wäre, also jetzt bin ich wieder beim Printmedium, ein wunderbares Thema für Hans Leyendecker. Vielleicht beginnt nächste Woche nochmal wieder seine große Zeit.
Sie meinen, dass man da dann tiefer nachschauen kann und sollte?
Ja, es ist ja auffallend, was in diesen Tagen alles an die Öffentlichkeit dringt. Vielleicht werden wir erfahren, wer dahinter steckt.
Andreas Stopp.
Ja, man könnte vielleicht was machen über den Einfluss der Blogger auf den Ausgang eben dieser NRW-Wahl. Es tröpfelt ja langsam durch, dass die da ganz schön mitmischen. Ja. Aber vielleicht nicht ganz so ernst gemeint. Ich würde ein Stück anbieten über die Fernsehnachrichten am gleichen Tag, wie sie in Griechenland, in Italien, in Frankreich zum Beispiel aussehen. Und dann würden wir vielleicht, wenn wir dann vergleichen, nicht uns beweihräuchern, aber doch zumindest einen klaren Blick bekommen, dass wir ganz schön auf der Qualitätshitliste eher oben stehen.
Sie blicken professionell ja viel auf andere Nachrichtenformate in anderen Ländern auch. Gibt es da ein bisschen Mangel auch, würden Sie sagen, dass wir zu wenig nach links und rechts auch mal schauen?
Naja, nein, das ist das, was ich ja sagen will. Ich glaube, verglichen mit den anderen europäischen Ländern stehen wir sehr gut da und sind sehr ausgewogen und sehr breit. Und nehmen wir gerade jetzt mal jeden Tag ist Griechenland im Moment in den Medien. Wenn man sieht, was in Griechenland über die eigene Krise berichtet wird und über die Spiegelung im Ausland, dann ist das sehr, sehr dünn und sehr, sehr wenig.
Tissi Bruns.
Ich würde mal die schöne Frage stellen, wie viel reale Macht haben unsere gewählten Politiker eigentlich in der Demokratie?
Haben Sie da so eine kleine Hypothese noch, die Sie dem beigeben könnten, die dann zu bestätigen oder auch nicht zu bestätigen?
Ich habe neulich mal einen Vergleich gehört, dass ungefähr Mitte der 70er Jahre in den demokratischen Staaten die Parlamente noch ungefähr über 60% der Steuereinnahmen, die aktuell einkommen, gestalterisch verfügen konnten.
Das heißt,
heute sind fast 90% bereits ausgegeben, bevor sie überhaupt in der Staatskasse ankommen. Und das hängt mit den Themen zusammen, die wir eben diskutiert haben.
Letzte Frage an Dr. Kai Gnifke, den ersten Chefredakteur ARD aktuell, Chef von Tagesschau und Tagesthemen. Was würden Sie denn machen?
Also, ich würde nicht das Thema von Herrn Stopp aufgreifen, weil das wäre mir ein bisschen zu selbstreferenziell, nämlich zu gucken, wie so ein Nachrichtenvergleich an diesem Tage. Am meisten interessieren würde mich das Thema von Tissi Bruns, die Frage, wie viel reale Macht haben Politiker heute noch. Wäre allerdings, glaube ich, für den Tag ein bisschen zu feuilletonistisch und würde ich lieber.
Das ist so ein bitterhartes Thema.
Schwer zu bebildern. Ja, würde ich lieber schreiben als einen Film drüber machen. Und insofern nehme ich natürlich gerne die Anregung von Herrn Weischenberg auf. Rüttgers nach der Wahl werden wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, nein, wir werden es mit Sicherheit natürlich haben.
Und das war jetzt wirklich ganz exklusiv hier im Deutschlandfunk. Jeder mag überprüfen, wie die Themensetzung dann konkret aussieht und damit dem heutigen Medienquartett Dank und Ihnen noch einen guten Abend.
In der Reihe Das Kulturgespräch hörten Sie eine weitere Ausgabe vom Medienquartett Medien und Medienpolitik zur Diskussion. Aus unserem Funkhaus in Köln übertrugen wir live eine Diskussion zum Thema Wie viel Journalismus braucht ein Leitmedium? Fernsehnachrichten zwischen Grundversorgung und Bildungsauftrag. Es diskutierten Tissi Bruns, leitende Redakteurin der Tagesspiegel, Dr. Kai Gnifke, Chefredakteur ARD aktuell, Andreas Stopp, Medienredakteur des Deutschlandfunks und Professor Siegfried Weischenberg, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hamburg. Die Gesprächsleitung hatte Christian Flotow.